britische Tech-Journalist Carl Miller entdeckt im Darknet eine Webseite, auf der anonyme Mordanschläge in Auftrag gegeben werden können. Mit Opfern weltweit unter einer Spur, die in die Schweiz führt. Die Polizei zögert, Carl und ein internationales Team von Journalistinnen und Journalisten fangen an mit einem Wettlauf gegen die Zeit, um die Betroffenen zu warnen und die Wahrheit aufzudecken.
Swiss Podcast.
Am Mikrofon ist der Stefan Lendi. Die Kill-List war natürlich ein sogenannter Scam. Das heisst, man hat die Liste im Internet aufgeschaltet. Leute haben tatsächlich echtes Geld eingezahlt, in der Hoffnung, dass dann die Person auf dieser Liste auch wirklich umgebracht wird. Das heisst, ein echter Auftraggeber dahinter und ein echtes Opfer. Alles andere war ein Scam, aber Bedrohung somit echt. Bei mir sind jetzt die beiden Schweizer Journalistinnen, die den Fall mit aufgedeckt haben. Franziska Engelhardt, schön, dass du da bist.
Ja, hallo.
Und Cheyenne McKay, ebenfalls von der Podcast-Schmiede.
Hallo.
Ihr seid die beiden Schweizer Journalistinnen, die den Fall aufgedeckt haben, hier in der Schweiz, die zusammengearbeitet haben mit den internationalen Journalistinnen und Journalisten. Cheyenne, angefangen hat es bei euch alles mit einem Telefonanruf.
Wir haben beide das Telefon bekommen, 2020, wo eine britische Journalistin von Novel ist dran war und uns kurz Abriss hat gegeben. Das ist also individuell. Francisco und mir haben gesagt, hallo, wir sind eine Produktionsfirma, wir haben Killist gehackt, da gibt es ein potenzielles Opfer in der Schweiz, kannst du die suchen? Und ich habe gesagt, nein, never, mache ich nicht. Franziska hat ja gesagt.
Also klare Abgrenzung von dir, Cheyenne. Wieso hast du ja gesagt, Franziska? Warum hast du gesagt, doch, das irgendwie, das machen wir?
Ja, es ist wirklich schlussendlich das irgendwie gewesen. Also ich hab nicht sofort ja gesagt. Ich musste zuerst einmal abwägen und noch mal mehr wissen, wie gefährlich ist das jetzt. Zumindest eine Abschätzung damals. Und dann habe ich so gefunden, ich mache es nicht allein. Also ich bin damals angefragt worden als selbstständige Journalistin. Und habe dann, oder als selbstständige Podcasterin, und habe dann gedacht, ich mache es einfach nur mit einer Produktionsfirma im Rücken. Und darum bin ich dann auf Podcast-Schmiede zugegangen und dann haben wir gefunden, wir machen, also ich war dort schon bei der Podcast-Schmiede angestellt gewesen, aber dann haben wir gefunden, komm, das machen wir miteinander. Das ist eine gute Absicherung.
Und Cheyenne, du hast ja schon mal Nein gesagt, und jetzt ist Franziska gekommen, nochmal mit der gleichen Geschichte. Wie hast du reagiert?
Genau, das ist lustig, weil ich dann nämlich noch nicht bei der Podcast-Schmiede geschafft, aber als dann die Produktion hat angefangen, habe ich auch in der Podcast-Schmiede angefangen zu arbeiten. Und als Head of Content, was meine Funktion ist, bin ich dann schwupps, schon wieder bin ich in den Fall reingerutscht und ich konnte dann nicht mehr Nein sagen. Und ja, ich bin einfach im Hintergrund gewesen und habe, wie eben das jetzt Franziska gerade gesagt hat, dass wenn man das als Agentur macht, ist man ein bisschen on the safer side. Oder ich habe relativ viel einfach im Hintergrund versucht zu helfen. Nichtsdestotrotz habe ich relativ viel Einblick gehabt und bin echt jeden Tag froh gewesen, dass ich Nein gesagt habe. Und trotzdem, ja, ist man halt eng dran, jetzt als eben Head of Content gemacht hat, Franziska. Aber es ist ja wie gleich, es ist immer ein Teil von meinem Leben geworden. So unangenehm manchmal.
Wie bist du das angegangen, Franziska? Jetzt hast du mal irgendeine Information, wo nicht so ganz klar ist, woher kommt die, dann noch im Darknet, wer sind die Leute, die auf dich zugekommen sind. Wie offen ist man, zum sagen, das ist jetzt die grosse Story, das ist der riesen Durchbruch, oder ist da auch eine Skepsis vorhanden, dass man sagt, was ist da eigentlich los und ein mulmiges Bauchgefühl?
Ja, also es ist alles miteinander gewesen. Also einerseits natürlich mal, wer sind die Journalisten, was haben die für Produktionen, und mal schauen, okay, gut, das ist, da kann man dahinterstehen, das ist eine renommierte Produktionsagentur in England, und mit gutem Format, und dann ist das natürlich ein mulmiges Gefühl gewesen, wo sie mir dann effektiv gesagt haben, also gut, wir haben eben das und die Informationen gefunden im Darknet und haben mir das als PDF übergegeben, und dort drauf ist halt der Name gestanden von dieser Frau, wo sie wohnt, Facebook-Seite und nachher die Konversation, wo sie haben können screenshotten von dem Auftragsmörder und dem, also quasi Auftraggeber und dem Auftragskiller auf der anderen Seite, und das ist schon, also da läuft es einem dann schon recht kalt der Rücken drauf. Und dann ist es weitergegangen, oder? Dann, ja gut, was ist jetzt der nächste Schritt? Was machen wir jetzt mit dem? Also einerseits habe ich dann probiert herauszufinden, wer ist die Frau? Steckt die irgendwie? Oder gibt es da irgendwie schon Sachen? Ist das eine Kriminelle? Warum sollte jemand umgebracht werden? Wir sind da, das war der erste Fall gewesen, wo ich so, ich habe das noch nie im Leben gehört vorher, oder? Dann denkt man, es muss irgendetwas Mafiöses halbe sein oder so, oder irgendwie einfach viel, viel Geld involviert. Und dann habe ich dort mal so wie eine erste Recherche mal gemacht. Wo wohnt die? Was ist das? Was geht da ab? Ich habe nicht viel herausgefunden, ehrlich gesagt, weil es hat einfach nichts über die Frau gegeben. Und dann war der nächste Schritt eben der, gewesen, an die Tür klopfen von ihr.
Das Gefühl, ist das an uns als Podcaster, ist das an uns als Journalisten, um so Fälle anzugehen? Oder hast du jemals den Gedanken gemacht und gesagt, eigentlich müsste doch das zu der Polizei? Das ist, übersteigt das unsere Verantwortung oder ist das etwas, wo wir mit der Polizei auf Augenhöhe müssten zusammenarbeiten? Wie hast du dich, wie hast du euch die journalistische Aufgabe reflektiert in diesem Moment?
Ja, also es ist definitiv etwas, wo man eigentlich müsste zusammenarbeiten. Und das Problem war eben, dass sie das schon haben wollen machen. Also sie sind einfach da aufgeschlossene, also sie sind einfach da, hat's noch nicht, es hat nicht funktioniert. Also sie haben das probiert, sie haben die Fälle ja entdeckt und haben damals in England und wo sie auch immer die Fälle weltweit entdeckt haben, wollen mit der Polizei zusammenarbeiten. Haben gesagt, voilà, bitte kümmert euch um das. Da sind Menschen effektiv in Gefahr. Jemand, die einen, dass die anderen umgebracht werden. Und es hat einfach niemand wirklich etwas gemacht. Und das ist wie so, die Journalisten, Journalistinnen von England haben gesagt, wie können wir die Leute schützen? Und natürlich ist es so, wie eben, eigentlich müsste es die Polizei machen. Aber jetzt, durch ihre Erfahrung, dass es nicht so funktioniert hat, sind sie dann auf die Idee gekommen, ein Telefonanruf funktioniert nicht. Das haben sie probiert, oder? Um die Leute zu warnen und zu sagen, hey, ihr seid in Gefahr, meldet euch bei der Polizei. Aber bevor sie überhaupt haben können sagen, meldet euch bei der Polizei, haben die schon abgehängt, weil gefunden, es ist ein Scam-Anruf. Und entsprechend hat es halt jemanden gebraucht, wo, also ist so ihre Konklusion am Schluss gewesen, es braucht eine Türöffnerin oder einen Türöffner, der diesen Personen das kann sagen kann. Und dann kommt der Fall ins Rollen.
Also ein Türöffner, der physisch hergeht, in die Augen schaut, wo man eine Vertrauensbasis hat, um auf die Leute zuzugehen.
Ja, weißt du, deine Frage, oder natürlich ist es Sache für die Polizei. Und gleichzeitig, da müssen wir ja ehrlich sein mit uns in unserem... Ich glaube, wir sind alle Journalistinnen aus gewissen Gründen. Und jede möchte ja mega gerne mal so die Überstory haben, die jetzt wie nur du hast. Oder? Und da muss man auch ehrlich sein, das ist ja mal auch ein Reiz. Oder? Wenn man sagt, wow, krass, also was die Story, das mache ich jetzt mehr. Oder? Dann kommt aber eben ganz viel, also jetzt hat Franziska gesagt, also die ganzen Gedanken. Und eben, es ist nicht an uns als Journalistin oder als Produktionsfirma, eigentlich dort gehen, Leute retten, Leute beschützen, das sicher nicht. Aber was wir als Journalistinnen, egal jetzt in welchem Produkt, ja machen, ist recherchieren. Also was hat zu dem geführt? Wer steckt dort dahinter? Prozesse aufzeigen, hinter etwas, was ist passiert oder wo eben halt die Herausforderung in diesem Fall nicht ist passiert oder wo noch am Laufen ist. Und ich glaube, oft als Journalistin kommst du erst an einen Punkt zum Arbeiten, wo etwas abgeschlossen ist oder wo man halt wie so die Spitze vom Eisberg hat und dann geht man so zurück, geht suchen, was ist eigentlich passiert. Und in dem Fall ist man ja eigentlich wie, es ist irgendwie noch nicht passiert und man ist so wie hat plötzlich ein Teil der Geschichte geworden. Und ich glaube nicht, dass man als Journalist in eine Verantwortung hat, zum Beispiel für die Leute, aber natürlich jetzt rein aus professioneller Sicht ist ja das sehr interessant, diesen Prozess zu machen und recherchieren und schauen, wie spielt die Geschichte zusammen. Aber die Zusammenarbeit mit den Behörden, jetzt in diesem Fall oder in unserem Fall, ich glaube, das ist etwas, wo man, gerade weil es eben etwas Laufendes ist, wo eine Herausforderung ist in so einem Fall und wo wir auch sehr, sehr viel auch Learnings daraus gezogen und wo, glaube, wenn man nochmal so eine Anfrage würde bekommen, wüssten wir jetzt schon viel mehr, wie so etwas würde funktionieren oder mit was, auf was für Widerstände wir auch würden treffen oder was für Hürden da sind.
Also es war ja klar die Idee gewesen, dass eben einerseits ich Türöffnerin bin und andererseits aber die Polizei subito, also sofort informiert ist. Das ist also wie eine Parallelität. Und dort hat es dann so ein bisschen Haken gehabt, und zwar sprachliche Hürden, Barrieren, dass ich letztlich dann die Polizei darüber informiert habe. Und das ist dann problematisch geworden, weil ich dann eigentlich die gewesen bin, die den Fall für sie in Rolle gebracht hat. Und ich wollte letztlich, dass sie mit nicht der Polizei natürlich, sondern mit den Journalisten von England Kontakt aufnehmen, weil die haben die ganzen Hintergründe gehabt. Aber das ist dann ein ewiges Hin und Her am Anfang geworden. Und also eine gewisse, also grosse Schwierigkeit eigentlich.
Also ich finde schon, oder die Herausforderung ist, man ist ja plötzlich Teil, also unsere Aufgabe, die ich sehe als Storyteller vielleicht jetzt auch im Podcast und Journalistin, ist ja wie, es gibt eine Geschichte, wir gehen sogar recherchieren, wir zeigen alle, wir zeigen die verschiedenen Perspektiven, also so macht man eine Geschichte. Und dann plötzlich ein Teil von dem Sein ist wie nicht vorgesehen und ist eigentlich auch nicht toll auf verschiedenen Ebenen, weil das belastet einen mit einer Rolle, die man eigentlich nicht nehmen oder einnehmen müsste. Weil es eigentlich, wir haben ja auch die Recherche nicht gemacht, die hat ja jemand für uns gemacht. Das war ja ein Auftrag gewesen, oder jemand hat ja die Killlist gehackt, das haben ja alles nicht mehr gemacht. Das ist ja, wir haben ja einen Akten-Dokumentenberg ist uns zugespielt worden und wir haben etwas können machen mit dem. Aber das ist so ein komischer Fall von sind wir jetzt Teil der Geschichte. Und das ist, glaube ich, das, also wo wir auch finden, ein ungutes Gefühl vielleicht gibt.
Es ausgelöst hat auf jeden Fall. Also es ist ja am Anfang effektiv, wir haben dann auch gedacht, also es geht vor allem um den einen Besuch. Und dann ist es dann bald einmal abgeschlossen für uns. Also das ist dann nie, im Leben hätten wir gedacht, dass wir noch 4 Jahre nachher noch damit werden beschäftigt sein.
Also das ist ja etwas, was wir auch schon gemacht für andere Produktionsfirmen. Das macht man ja noch oft, so Tape-Syncs, dass wir grosse, wir haben das auch schon für irgendwie, glaub so für eine neue Serial-Folge haben wir das schon mal gemacht. Dann haben die halt irgendeine Geschichte, die sie erzählen in der Schweiz, Protagonistin ist in der Schweiz und du gehst einfach her, damit sie schon das Tape haben. Die machen dann das ganze Interview, du hast eigentlich nichts mit dem zu tun, du bist mit dem Mikrofon, du schaust, dass die Aufnahme gut ist, du bist wie nicht part of the story, du schickst nicht das Material und gut. Und das bisschen sind wir auch ein bisschen von dem ausgegangen. Das ist einfach so ein Tape-Sync, das ist aber toll, wenn man das machen darf. Es gibt ein bisschen Einblick in andere Produktionen, aber nicht, dass es so fest mit uns zu tun hat.
Jetzt hast du gesagt, es sind 4 Jahre, sind es effektiv geworden. Warum sind es 4 Jahre geworden? Was ist passiert in dieser Zeit?
Ja, es ist unglaublich viel passiert. Also es ist halt, also rein auf dieser Ebene, dass es das zuerst mal herausfinden musste, Was ist jetzt mit dem Typ? Was ist mit dieser Geschichte? Und die Zusammenarbeit mit den Behörden, mit der Polizei. Das ist ja zuerst, du hast gefragt, zusammen, man müsste eigentlich auf Augenhöhe arbeiten können. Das ist wirklich sehr problematisch am Anfang gewesen, weil ein riesengroßes Misstrauen uns gegenüber, also besonders den Journalisten in England, war. Also es ist sogar so weit gegangen, dass dann die Polizei gesagt hat, die haben doch die Geschichte einfach erfunden, dass sie eine gute Geschichte erzählen können. Also das ist natürlich, also das unglaubliche Misstrauen hat die Zusammenarbeit am Anfang wirklich blockiert.
Eine gewisse Skepsis seitens der Polizei ist ja auch verständlich, weil wir als Journalisten auch eine gewisse Kontrollfunktion haben. Auch die Funktion haben zu schauen, laufen dann die Sachen sauber? Die Möglichkeit haben und auch den Auftrag haben von der Gesellschaft, gewisse Sachen aufzuzeigen. Also eine gewisse Skepsis ist nachvollziehbar, vor allem, wenn es dann noch laufende Ermittlungen sind.
Das ist so, ja. Aber es ist dann eben einfach, es hat es einfach vor allem blockiert am Anfang.
Also es hat ja gar keine Ermittlungen gegeben. Also wir haben ja, also nicht mehr, das ist aber eigentlich noch wichtig, die Recherche von dieser englischen Produktionsfirma hat erst Ermittlungen ausgelöst. Ich glaube, das ist der Knackpunkt der Geschichte. Also
wir haben wollen, dass die Ermittlungen jetzt losgehen. Also weil jetzt es ist nötig, dass wir herausfinden, wer ist die Person, die Elena umbringen lassen. Und das haben wir ins Rollen bringen, so schnell wie möglich. Aber es ist mindestens 2 Tage gegangen, bis die endlich miteinander geschwätzt haben, die englischen Journalisten und der Hacker, die die Informationen ihnen auch dann wirklich haben können übergeben quasi.
Was du sagst, ist ja schon klar, die Polizei muss ja auch eine Skepsis haben. Und trotzdem denke ich, wenn man das so sagen kann, in so einem Format. Aber ist eine Behörde auch verpflichtet, jeden Hinweis nachzugehen, den sie bekommt, um eine Bevölkerung oder jemanden aus der Bevölkerung zu schützen? Also
genau, es ist dann nachher zum Glück auch losgegangen. Also es ist dann schon, also eben der Anfang war wahnsinnig harzig und nervenaufreibend und auch die Journalisten aus England haben gesagt, das können sie ja gar nicht glauben. Also wie störrisch sind jetzt die Schweizer? und dann haben wir aber auch eben gewisse, viele grosse Fragezeichen natürlich gehabt. Werden die das überhaupt schaffen? Können die dem könnte jemals, also es ist ja ganz klar von Anfang an ein Verdächtiger da gestanden, im Raum gestanden und könnte das dem beweisen. Wir haben unsere grössten Zweifel gehabt. Und entsprechend, was ist in diesen 4 Jahren passiert? Das ist eben einerseits halt dann die ganzen Ermittlungen und das ist alles passiert und letztlich zum Glück dann auch die Verurteilung. Also das, wir haben dann mal irgendwann ein bisschen aufschnaufen. Ja.
Und ich glaube aber auch in diesen 4 Jahren, also das ist schon noch wichtig, ist jetzt nicht einfach der Fall aus der Schweiz, da ist ein Fall für die ganze Welt und es ist eine sehr aufwendige Produktion, wo sehr viele Themen auch reinspielen. Man hat sich jetzt für die Produktion vor allem Femizide oder also sie nicht zum Glück passiert oder die meisten nicht. Aber die Anlage war so wie gewesen, Männer lassen ihre Partnerin oder Ex-Partnerinnen weise umbringen. Das ist schon ein sehr aktuelles und sensibles Thema und ich glaube, es hat sicher auch viel Zeit gebraucht, um die verschiedenen Fälle in einem Storytelling, also jetzt für die englische Produktionsfirma, in einen schönen, passenden, respektvollen Rahmen zu setzen, damit man nicht einfach nur sensationslustig über das reden kann, sondern auch mit genug Respekt gegenüber den potenziellen Opfern, gegenüber eigentlich dieser Situation, dass sehr viel da auf so patriarchalen Machtstrukturen basiert. Also das ist schon noch krass, das ist halt so wie ein Unterton. Und ich glaube, auch das, es ist nicht ein Storytelling, das so schnell gemacht ist worden. Da hat man sich viel Zeit genommen. Es gibt so viel Audiomaterial schon allein von uns. Es hat in dieser ersten Staffel noch irgendwie 6 Fälle im Ganzen, wo es ja ganz viel Material hat. Und ich glaube, das gehört mal in der Endproduktion. Man hat sich sehr viel Zeit genommen, um sorgfältig auswählen, was zeigt man, wie sagt man es, welche Zusammenhänge macht man, auf welche Themen geht man nochmal ein. Und es ist nicht einfach so das Sensationslustige, das finde ich noch wichtig. Ich glaube, das hat einfach auch viel Zeit gebraucht.
Wie war das für dich als Head of Content bei der Podcast Schmiedi, wo sagt, ich weiss, wie wir Storytelling betreiben, da in der Schweiz, wie das für uns funktioniert und jetzt haben wir plötzlich mit dem angelsächsischen Raum zu tun. Ist das eine ähnliche Welt, eine vergleichbare Welt oder funktionieren gewisse Sachen doch ganz anders, mit anderen Werten, mit einem anderen Fokus, mit anderen Konventionen auch innerhalb vom Journalismus?
Ja, ja, also wir haben sehr viel gelernt. Also ich glaube, es gibt so 2 Teile von dieser Frage. Oder das Storytelling selber, wie erzählt man es, mit welcher Haltung geht man? Also eben, der Podcast, der Carl, der das dann alles erzählt, nimmt die Story sehr zu sich, man nimmt es sehr persönlich und es ist eigentlich nicht so eine journalistische Haltung. Er sagt auch immer, ich muss die Leute retten und das stimmt, wir haben mit ihm ja auch Kontakt gehabt. Er hat sich das wirklich sehr zu Herzen genommen. Darum, es ist effektiv ein Podcast und es ist vielleicht nicht so journalistisch, wie wir das in der Schweiz Journalismus nennen würden. Es ist sehr viel Persönliches dabei. Das ist so entweder, wie man eine Story erzählt und wie man ihn als Host, wie er sich hat eingebracht. Und nichtsdestotrotz, ich finde das sehr schön, wie das gemacht ist. Ich finde es auch berechtigt. Ich finde es toll, weil es hat echt cineastische Qualitäten. Das ist so das Ende vom Storytelling. Aus anderen ist halt die Rechtslage, die wir haben in den verschiedenen Ländern. Also, es hat mehrere Fälle aus den USA. Beim einen Fall gehört man Klarnamen. Man hat O-Ton direkt im Podcast, wo wirklich mit der Bodycam aufgenommen wurde von einer Verhaftung und einem Verhör. Und das ist einfach in diesem Podcast drin. Das könnten wir ja nie machen. Ja,
unmöglich da in der Schweiz, rechtlich. Genau. Ja, ja.
Bei uns war es dann eben so, uns hat das ständig beschäftigt. Also ich war ja immer im Austausch mit der Elena und mit ihnen auch. Also wir haben unglaublich viel mehr Material, als man im Podcast effektiv gehört. Aber dann haben wir die Scripts bekommen, sagen wir, es war wirklich vor einem Jahr gewesen. Also genau. Und dann haben wir mal gesehen, okay, so baut es unseren Fall auf. Und dann konnte ich Inputs machen, da ist es noch nicht ganz korrekt, da anders so. Das war schon mal gut gewesen für so das Vertrauen, wir arbeiten miteinander. Und dann war aber einfach auch, sie haben eben die echten Namen verwendet, von beiden Personen. Und dann ist es losgegangen mit dem Kampf eigentlich gegen Produktionsfirma, um sie davon zu überzeugen, dass das nicht geht. In der Schweiz kann man das nicht machen. Und wir sind dann sogar, wir müssen juristisch quasi ihnen alles nochmal beweisen und bestätigen und gegen sie halb vorgehen.
Und das ist wie zum Beispiel auch gewesen, das ist gar nicht irgendwie böse oder so negativ jetzt gegenüber sie, aber dort haben wir gemerkt, okay, crazy, dort haben wir echt andere, also und auch jetzt in der Schweiz ja andere Gesetzeslage. Mhm. Also man tut keine Klarnamen nennen in solchen Fällen. Und das ist wie einerseits ethisch, und da geht es um Personenschutz. Die Person, wo jetzt der Mordauftrag hat gegeben, die kommt ja dann irgendwann auch aus dem Gefängnis raus. Das ist auch, es gibt das Recht auf Wiedergutmachung, es gibt das Recht auf Vergessen. Die Schweiz ist mega klein. Wir können, glaube ich, relativ easy herausfinden, wer die Leute sind. Also die Stimme vom Opfer, also von Elena, ist ja nicht verstellt. Und wir haben wirklich, also wir haben mit der Anwältin recht viel hin und her, und dann haben wir mehr die Rechte verglichen. Und dann haben wir ja das Problem, die Produktionsfirma ist in Grossbritannien. Das wird publiziert auf Spotify, auf Apple. Dort sind die Firmen sitzen, von diesen Firmen sind normal in anderen Ländern. Und jedes Land hat das eigenes Medienrecht, und das ist das, was ich jetzt so als Produktionsfirma so mitnehme. Also dort, jetzt mal ganz abgesehen von Story und was ist ethisch richtig, ist effektiv, wie sehen die verschiedenen Gesetzeslagen aus und könnte man uns belangen, das haben wir auch noch abchecken. Also sind wir als Produktionsfirma, inwiefern sind wir für den Content verantwortlich, könnte man uns laut Schweizer Medienrecht auch belangen und sagen, hey, das geht so nicht, das ist in der Schweiz nicht möglich. Und da haben wir sehr viel Zeit verbraucht.
Das eine ist die rechtliche Seite, das andere aber auch für euch als Journalistinnen ganz individuell. Wie möchte ich mit meinen Quellen umgehen? Wie möchte ich auch die Leute schützen, denen ihre Geschichten ich erzählen und zugänglich machen?
Ganz
das ist
genau.
Die zweite Seite.
Absolut. Oder? Also es war eben auch so gewesen, dass Elena immer wieder ihnen gesagt hat, auch direkte Engländer, sie dürfen ihren Namen brauchen. Sie ist ja so abgeklärt, kommt sie daher und findet, ja, das ist mir gleich. Aber dort haben wir sie auch wirklich müssen schützen in dem. Weil sie hat einfach auch das wahrscheinlich nicht so richtig, denke ich, können einschätzen. Es ist nicht irgendwie mediafin. Es ist, also da sind wir wirklich einfach angestanden, auch wenn sie sagt, sie kann mit ihrem Namen und so da stehen, aber wir haben einfach da haben gefunden, dass das geht.
Ihr das seht ist, da Tragweite, die es könnte haben.
Also, und das ist eine journalistische Verantwortung. Das sehen wir ja auch in anderen Produktionen. Wir machen ja viele Produktionen, die auch jetzt nicht so heftige Themen sind, aber viele persönliche Themen. Und das ist schon etwas, was wir, glaube ich, in unserer täglichen Arbeit auch an anderen Produktionen wie merken, dass wir als Produzentin, als Journalistin so wie eine andere Rolle haben als Protagonistin. Oder viele Leute merken mir, erzählen sehr gerne, also das ist jetzt ein heftiger Fall, aber auch Elena ist offen gewesen und hat gern, ist Teil von dieser Geschichte oder hat ihre Geschichte geteilt. Und wir sehen das auch in anderen Produktionen, dass Menschen ihre Geschichte mega gerne teilen und aber sich der Tragweite nicht bewusst sind. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt, wie wir jetzt hier in diesem Studio hocken und dann kann das potenziell kann das echt die ganze Welt hören. Und das ist wie etwas, was ich glaube, vielleicht auch nochmal mit dem Fall so dass unsere Verantwortung oder unser Blick nochmal hat geschärft, dass wir auch in anderen Produktionen wie mega fest auf das hinweisen, so hey, du hast schon das Recht, ein Recht, dich selber zu schützen, bist sicher, dass das was los ist. Und ich glaube, dort sind wir, vielleicht was du schon hast gesagt, die angelsächsische Raum. Also ich glaube, vielleicht ist es etwas Schweizerisch. Für mich ist es einfach etwas als Person. Ich möchte wie niemandem zu Leid werken oder ich möchte nicht quasi jemandem ein schlechtes Gefühl geben oder dass dann jemand wegen quasi für mich Erfolg in eine dumme Situation kommt. Und ich glaube, da gibt es halt schon so andere Arten von Storytelling, wo man findet, ja, ist egal, die Story ist geil, komm raus, ich raus. Und ich glaube, das sind wir als Menschen nicht, das sind wir als Journalistinnen nicht und das sind wir als Produktionsfirma nicht.
Absolut, und wir haben ja auch genau bis zum ganz zum Schluss nicht gewusst, wie sie die 6 Folgen aufbauen und wie fest sie auf Sensation gemacht sind. Am Anfang fängt es zwar ein bisschen sensationell so an, aber nachher findet es recht einen guten Bogen, wie sie erzählt ist und eben sie ist sensibel und das hat, also das kann total dahinter stehen und finde es eigentlich so gut.
Jetzt hat sich bei dieser Killliste herausgestellt, die Killliste, die ist eigentlich ein Scam gewesen. In welchem Zeitpunkt haben die das gemerkt, dass das ein Scam ist?
Ah, das war von Anfang an klar gewesen. Also, das ist beim Briefing, beim ersten Telefon, haben die das schon gesagt. Und ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen verwirrend an dieser Geschichte. Oder der englischen Produktionsfirma ist es ja wie, die haben gewusst, das ist, also man hat die Killlist gehackt. Da gibt es Menschen, die möchten, dass andere Menschen sterben. Aber es ist auch ganz klar, es wird aufgrund von dieser Killlist niemand umgebracht, weil der Mensch, der die Killlist macht, der will einfach Stutz abzocken.
Mhm. Aber?
Aber es gibt halt die Geschichten hinten dran. Und sie haben die angefangen zu recherchieren und sind trotzdem Leute gestorben. Nicht, weil die von dieser Seite, die sie haben, umgebracht, sondern die sind auf andere Arten gestorben. Und das macht es halt ja auch dann spannend. Und
also die sind auf andere Arten gestorben. Also, ja. Die sind ganz konkret gestorben, weil die Person, die zum Beispiel auf der Killlist zuerst, also die Person hat über die Killlist jemanden umlegen lassen und es ist nicht passiert und die Person ist frustriert und hat dann halt selber zum Beispiel die Ehefrau ermordet. Also diesen Fall hört man zum Beispiel im Podcast in der ersten Folge. Also es ist letztlich eine effektive Gefahr. Wir haben erfahren, dass während der Produktion eine weitere Person umgebracht wurde, ist, die auf dieser Liste gestanden ist. Also das heisst, die Personen meinen es ernst, die Geld einzahlen. Und natürlich, wenn die merken, da ist ja irgendwie gar niemand am anderen Ende oder ich werde verarscht. Ich bin reingelegt worden und dann nachher werden sie noch frustrierter und dann finden sie, mache ich es halt selber. Also das ist nicht zu unterschätzen, die effektive Gefahr, die von dieser Liste ausgeht.
Also Killlist selber ist ein Scam, wo jemand gesagt hat, du kannst mir Geld zahlen und dann gibt es die Killlist, da wird dann die Person umgebracht. Mhm. Passiert aber dort effektiv nicht. Nee. Da wird einfach mal das Geld abzwackt, aber Bedrohung dahinter ist echt und die Intention hinter diesen Leuten, die da eingezahlt haben, die ist echt, also Bedrohung für die Opfer.
Genau.
Die ist existent und dort muss man helfen und zwar dringlich.
Unbedingt und vor allem, also ich meine, jetzt in unserem Fall war es ja so gewesen, dass nach der Hausdurchsuchung ein Waffenlager gefunden wurde in einer gemieteten Garage ganz in der Nähe von dieser Frau mit x Waffen, also Dutzende von Waffen, plus auch noch, was mir besonders kalt den Rücken drauf gelaufen ist, mit Ersatzkleidern, schön so abpäckelt und noch Masken. Also ich meine, da kann mir niemand sagen, dass da nicht wahnsinnig viel kriminelle Energie dahinter steckt.
In dem Moment habt ihr euch natürlich auch, wenn dir das jetzt bewusst worden ist, da sind Waffen rum, da sind Massnahmen, um wirklich jemanden umzubringen, in dem Moment ist dir vermutlich bewusst worden, du hast dich selber auch an einer gewissen Gefahr ausgesetzt, als Journalistin. Mhm.
Absolut. Und das sind dann schon so Momente, wo man denkt, ey, wieso um alles in der Welt habe ich da jemals zugesagt? Also das gibt es eben in den vier letzten vergangenen Jahren hat es immer wieder Momente gegeben, wo man merkt, so, okay, die reelle Gefahr ist eigentlich vor der Haustür und nicht irgendwie weit weg. Oder, ja, das ist eine unangenehme Erfahrung. Ja.
Wie beantwortest du dir die Frage rückblickend? Warum habe ich da jemals zugesagt? Wie beantwortest du sie heute?
Hey, ich bin eigentlich grundsätzlich froh, wie das jetzt abgelaufen ist, weil eben, wenn jetzt das niemand gemacht hat wie der Elena, wäre die Polizei nicht aktiv geworden und man hätte das Waffenlager nicht gefunden und jetzt auch den mutmaßlich was auch immer er wirklich effektiv hat wollen machen, aber der verurteilt jetzt. Und ich bin jetzt auch froh, was wir mit von dem her ausgelöst haben. Und ich bin auch froh, jetzt mit dem das Endprodukt entsprechend so daherkommt, wie wir könnten dahinter stehen und dass beide Personen anonymisiert sind. Und wenn das nicht gewesen wäre, hätte ich ein ungutes Gefühl gehabt.
Ist eigentlich dein Gefühl, wenn du zurückschaust, zurückdenkst?
Ich weiss immer noch, warum ich Nein gesagt ja, ich bin sehr ambivalent. Also ich bin, glaube ich, grundsätzlich, ich bin nicht Investigativjournalistin. Ich habe andere Qualitäten, die ich gut mache und gerne mache. Und jetzt gerade auch wieder auf Ihre Vorbereitung auf das Podcast-Festival, wenn wir den ganzen Fall nochmal angeschaut und unsere alten Mail-Konversationen durchgegangen und halt eben auch Sachen, die wir können einblicken lesen, macht mir das irgendwo Angst oder ist einfach ein ungutes Gefühl, weil hätten wir das Telefon nicht bekommen und hätten die das nicht uns den Auftrag gegeben, zum recherchieren, ja, wäre jetzt die Person nicht im Gefängnis. Und das ist so, also vielleicht lässt er jetzt auch gerade nach dem Podcast, den wir jetzt hier aufnehmen. Und wir können ja nichts dafür. Also, das ist so wie, okay, jemand, der so viel Wut hat gegen, also, das ist ja, wie geht denn die Person um mit dieser Wut später? Sind wir, ja, das gibt mir nicht so ein gutes Gefühl. Ich versuche das ein bisschen von mir wegzunehmen, weil also es gibt viel krassere investigative Geschichten und Leute, die sich wirklich mit dem organisierten Verbrechen auseinandersetzen und so, das ist ja alles nicht. Aber ich finde halt, es ist noch krass, oder das ist so etwas Persönliches. Also das ist eigentlich, wir haben wie eine unpersönliche Geschichte eigentlich aufgezeigt. Also ich will das nicht verharmlosen oder schon nicht, dass das so tönt, aber da ist mir so in ein Leben eingetaucht von Beziehung, von wo eigentlich mega intim. Und dann ist das so öffentlich gemacht worden und das löst halt einfach auch bei diesen Leuten wieder etwas aus. Und ich möchte irgendwie nicht, dass das auf mich zurückfällt. Ich glaube, das ist so das. Und gleichzeitig finde ich, gerade auch, wo die Geschichte sich sehr fest jetzt, also der Podcast sich damit auseinandersetzt, mit Machtausübung von Männern auf ihre Partnerinnen, und finde ich das mega wichtig, auch dass wir dort ein Teil von dem sein, dass wir dort dürfen, wie einen Teil auch Aufklärungsarbeit vielleicht machen, vielleicht auch wenn Frauen das hören, dass sie vielleicht, also nicht, dass sie Angst bekommen, aber dass vielleicht, ich weiss nicht, dass es irgendwo helfen kann, für Bewusstsein, für die Thematik, vielleicht eben auch Behörden sensibilisiert haben, ja, da muss man vielleicht mehr drauf schauen oder so. Mir macht es gerade sehr viel. Aber ich finde es gut, haben wir die Thematik behandelt.
Und ihr seid eben da nicht Teil gewesen vom Journalismus, der reflektiert, der zurückschaut, der dokumentiert, sondern der Teil ist von dieser Kausalkette, die dazu geführt hat, dass er verurteilt worden ist, im Gefängnis gelandet sind. Teil von der Kausalkette, die sehr wahrscheinlich ein Leben gerettet hat, aber somit durch ihn, der irgendwann wieder rauskommt, je nachdem, auch wieder gewisse Risiken schafft oder gewisse Risiken verlagert. Und die bleiben noch im Raum stehen mit einem mulmigen Gefühl.
Mhm, absolut. Mhm. Also es ist wirklich halt nicht nur einfach True Crime. Also es ist, oder sagen wir es mal so, es ist echter True Crime. Und das ist schon einmal, glaube ich, eine ganz andere Nummer, wo wir jetzt da drin gesteckt sind oder drin stecken, fast als wenn man eben tatsächlich wie ein True-Crime-Fall irgendwie aufrollt, nochmal neu oder so.
Ich glaube eben, man kann viele Learnings aus dem ziehen. Mhm. Und was ich glaube, für mich, jetzt wenn man so aus Agentursicht das nochmal anschaut, finde ich, um das so ein bisschen mit einem nicht so mulmigen Gefühl irgendwie so dort auf das Ende kommen, sondern wie halt wie auch sagen, hey, ich finde es mega spannend, wir sind in der Schweiz eine sehr kleine Podcast-Welt. Wir haben nicht so viele Firmen, wir haben eine Handvoll Produktionsfirmen, die professionell Podcasts machen. Wir haben andere Ausgangslagen, zum Beispiel als in Deutschland, wo Agenturen, Audioagenturen mit dem öffentlichen Rundfunk viel können machen und so. Und wo wir sind ein kleines Land und die Möglichkeit haben, Produktionen zu begleiten oder mitzugestalten von einem anderen Land, viel daraus herauszuziehen, wie schafft man, wie wird mit O-Ton umgegangen, wie sind es juristische Situationen, haben wir jetzt schon alles besprochen. Das da nehme ich mega viel mit. Das ist sehr, sehr spannend. Und ich glaube, wenn das nächste Mal eine Produktionsfirma anruft, dann haben wir jetzt mit diesem Fall sehr viel gelernt und können schon sehr viel, ich weiß gar nicht, ob anders machen, aber mit einer anderen Grundhaltung reingehen, wo wir sehr viel haben gelernt und uns sehr viel weitergebildet haben und sind professionell, glaube ich, auch einen recht grossen Schritt weitergekommen. Also, wie macht man so eine Produktion?
Mhm. Und es war ja total spannend gewesen. Also, zum sehen, irgendwie, sie haben auch letztlich von uns irgendwie, also sie haben sowieso von uns profitiert, aber sie haben davon profitiert, dass sie das Netzwerk gehabt haben von Journalistinnen und Journalisten, wo sie eigentlich in der Not entstanden ist, weil es ist Covid-Zeit gewesen und darum haben sie nicht selber können irgendwo überall hinreisen. Also sie haben uns darum engagiert. Aber dass wir jetzt eben zum Schluss dann nochmal wirklich können sagen, hey, in der Schweiz ist es recht so mit der Namensnennung. So und so. Also wir sind Profis auf unserem Gebiet und haben ihnen können dabei helfen, dass die Produktion, auch wenn es jetzt international ist, nachher mehr oder weniger so, zumindest so gut wie es geht, lupenfrei ist, auch rechtlich. Und ja, das hat wieder gezeigt, wie spannend es ist mit so verschiedenen also ja, internationale Zusammenarbeit halt, ja.
Ich danke euch herzlich für euer Arbeiten und vor allem, dass wir verteilen sind hinter all dem, was da hinter den Kulissen noch passiert ist, was das auch mit einem macht, als Journalist, als Journalistin, als Produktionsfirma, und dass man einfach eben doch das Zweite oder sogar mit dem ganzen Team und wenn man noch international kollaboriert, noch sehr viel stärker ist als ganz alleine. Ganz herzlichen Dank, Franziska Engelhardt.
Danke, Stefan, merci.
Und danke, Stein McKay, beide von der Podcast-Schmiede.
Danke vielmals für die Einladung.
Und ich sage danke, sind ihr mit dabei gewesen. Kill List heisst der Podcast. Unbedingt reinhören. Ich bin der Stefan Lendi. Bis zum nächsten Mal.
Swiss Podcast.